Yes, jetzt seid ihr alle gespannt, Heike hat gesagt, ist ein Thema. Genau, und zwar, ich habe am Montag im Hauskreis eine Umfrage gestartet, habe drei Themen aufgeschrieben und gesagt, ihr müsst einfach sagen, eins, zwei oder drei, was wollt ihr hören, was interessiert euch am meisten, und ich habe es schon geahnt, dass das Thema wird, ja, ich wollte einfach nochmal eine Bestätigung. Und zwar geht es heute, ich habe das Ding mal genannt, Revolution zurück zur Schöpferintention. Und worum geht es? Die Schöpferintention über deine Sexualität, ja, oder auch meine, aber nicht irgendeine, sondern eben deine. Und warum heißt es nicht Schöpfergedanke? Ich glaube, Intention umfasst noch ein bisschen mehr. Intention ist etwas, da steckt noch mehr dahinter. Also was war der Beweggrund für etwas? Intention beschreibt noch ein bisschen mehr wie einfach nur so ein Gedanke. Ein Gedanke kommt und geht. Aber ich glaube, eine Intention ist etwas, was mehr beinhaltet. Und ich treffe immer wieder Menschen, die sagen, dass es darüber mal eine Predigt geben sollte, auch bei uns, auch manche von euch haben das geäußert, ja, und endlich ist sie da, nachdem ich knapp 2 Jahre hier bin. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen und dass wir uns eine Meinung bilden, die biblisch ist, und dass wir mit dieser biblischen Botschaft rausgehen, ja. Und ich glaube, dass manche Menschen haben gesagt, dass es kein Thema für den Gottesdienst ist. Dann kam gleich jemand und hat gesagt, ja, genau deshalb sollten wir es aber auch mal im Gottesdienst thematisieren. Und deswegen thematisieren wir es heute. Und ich habe noch nicht viele Predigten auch darüber gehört. Wenn dann mit einer einseitigen Präsenz, also so nach dem Motto, wenn du jetzt Single bist, dann hast du halt verloren. ist leider nur für die Verheirateten heute. Und ich glaube auch, dass wir aber trotzdem als Kirche irgendwie zu diesem Thema keine ausgewogene Präsenz haben. Ja. Wie schon gesagt, ich weiß nicht, wie oft du schon mal in der Kirche gehört hast, aber ich glaube, dass die Bibel da ganz viel dazu zu sagen hat und dass Gott sich was dabei gedacht hat und dass es eben zu wenig in unseren Kirchen auch gepredigt wird. Und ist so immer dieser schmale Grat bei dem, was wir glauben und was wir vertreten an Werten und Überzeugungen, zwischen auf einer Demo rumzulaufen und zu schreien und eben dazu nichts zu sagen. Ich glaube, dass beide Extreme nicht besonders prickelnd sind. Ich glaube, dass man für manche Dinge demonstrieren kann, aber ich glaube auch, dass es relativ wenig bringt, für die Werte von Gott zu demonstrieren, sondern dass wir die mehr in einer persönlichen Gespräch oder Beziehung mit Menschen teilen sollten, weil es da eben einfach mehr Frucht bringt, anstatt es in diese Welt öffentlich hinaus zu posaunen. Aber natürlich auch öffentlich darüber zu reden und dazu zu stehen, das ist klar. Mein Gebet heute ist einfach nur, dass du dir eine Meinung auf Basis von Gottes Wort bildest, nicht auf dem, was ich dir sage oder was ich dir vielleicht als für gut erkläre. Und wenn du nämlich dir eine Meinung auf Basis von Gottes Wort bildest, dann glaube ich, dass es dein Leben segnen wird, auch in diesem Bereich. Und ich bin gespannt, wo es hingeht heute. Wir steigen mal ein mit dem ersten Punkt. Ich habe den genannt, Willkommen auf dem Schlachtfeld. Ja, wenn du rausschaust in die Welt um dich herum, das Thema Sexualität ist, glaube ich, ein Schlachtfeld um verschiedenste Positionen, die es so gibt. Und deswegen ist es das Wichtigste bei so einer Sache, die echt heiß ist manchmal, dass wir in die Bibel reinschauen, weil das ist das Handbuch unseres Lebens, was uns Gott in die Hand gegeben hat. Und da hat er ganz viele Sachen reingeschrieben. Wir werden uns damit beschäftigen, über Gottes Auftrag, Gottes Rahmen und Gottes Gesetz in diesem ersten Punkt, und werden uns mal anschauen, was die Bibel dazu sagt. Ich habe euch gleich mal eine Grafik mitgebracht. Ihr seht da, also links ist für die Singles, ja, dass wir die auch nicht vergessen, und rechts für die verheirateten Menschen oder in einer Beziehung lebenden Menschen. Und ich beschreibe dir das mal ganz kurz, weil es wichtig ist für die nächsten drei Gliederungspunkte. Dieser Rahmen, den du hier siehst, dieser blaue Rahmen, das ist das Gesetz, was Gott gegeben hat. Ja, in 1. Mose liest du ganz viele Sachen. Es ist dieses Gesetz, was Gott gegeben hat. Und das ist so dieser Rahmen, der um dich rum ist. Ja? Dann gibt es dein Herz, ja, entweder als Mann oder Frau oder eben als Paar um euch herum. Es ist eure Beziehung, eure Liebe steht für dein Herz. Die Taube ist der Heilige Geist dabei. Und diese Pfeile, die so von außen kommen, das sind andere Wertvorstellungen, das sind falsche Grenzen vielleicht auch und Dinge, die eben nicht mit deinem Rahmen und deinen Gesetzmäßigkeiten oder mit den Gesetzmäßigkeiten von Gott übereinstimmen. Ja? Und wenn das Bild mal so im Hinterkopf behaltet, dann können wir durchgehen zu den nächsten Punkten. Und wir fangen mal auf mit Gottes Auftrag. Wir lesen da in 1. Mose. Seid fruchtbar, vermehret euch und bevölkert die Erde. Also der erste Auftrag von Gott hat etwas mit Sexualität zu tun, ja, weil indem du dich vermehrst, musst du irgendwann mit deiner Frau schlafen oder mit deinem Mann, sonst funktioniert es nicht. Ja. Und Sexualität wurde auch vor dem Sündenfall erschaffen, das ist auch noch ein wichtiger Fakt. Also es ist nicht so, das ist irgendwas, was teilweise, weiß nicht, welche Prägung du aufgewachsen bist, aber dann wird eher so erzählt, es ist sowas Notwendiges, um dich fortzupflanzen, aber es war es dann auch schon. Ja. Und eher vielleicht was Schmutziges, ja. Und ich glaube, dass es aber nicht so ist, ja, sondern dass es was ist, was Gott erschaffen hat, dass es ein Geschenk an uns ist, mit dem wir, an dem wir uns erfreuen können und dem, aus dem Neues entsteht. Gottes Auftrag, Gottes Rahmen, sorry. In 1. Mose 2, Vers 2 müssen wir ein paar Verse lesen, ab Vers 21. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, dies endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Darum wird ein Mann seinem Vater und seiner Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden zu einem Fleisch werden. Und beide waren nackt und der Mensch schämt und seine Frau, sie schämten sich nicht. Das Wichtige an diesem Text ist hier, dass hier Mann und Männin steht da drin, das ist ein bisschen komisch, der Begriff für uns, aber es kommt einfach aus dem Hebräischen. Ish steht für Mann und Isha steht für Frau. Und wir lesen hier weiter, nachdem Gott gesagt hat, hey, das ist nicht so ganz cool, dass die Männer allein unter sich leben, ich baue dem noch eine Frau, ja, zum Glück, wäre ganz schön langweilig sonst. Dann hat er gesagt, hey, es wird einmal so sein, dass der Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und seiner Frau anzuhängen. Und anzuhängen heißt nicht nur, wir halten Händchen und laufen in den Sonnenuntergang, sondern dieses Anhängen heißt, die bilden eine neue Familie. Und dieses Anhängen steht auch, Hebräisch heißt das Wort Davak, und es heißt an etwas festhalten, treu bleiben, einander, aneinander erfreuen, also auch miteinander zu schlafen zum Beispiel, einander eng zu begehren. Das ist auch übrigens ein Wort, dieses hebräische Wort, was für die Beziehung zwischen dir und Gott benutzt wird. Also unsere Beziehung zu Gott sollte so eng sein, wie zu deiner Frau oder zu deinem Mann. Und die Bibel spricht ja auch von Einswerden, wenn wir weiterlesen. Also du bist nicht mehr zwei komplett verschiedene Personen, sondern du bist irgendwie eins geworden. Also miteinander zu schlafen ist jetzt nicht eine Sache, was du mal so eben so machen kannst, sondern das hat vielleicht eine größere Bedeutung. Ich habe hier mal hingeschrieben, seiner Frau anzuhängen, das bedeutet ein starkes Commitment. Ja? Das machst du nicht so, ich gehe mal mit dir ein paar Meter mit und dann ciao, sondern das ist was, wo die Bibel hier auch uns Männer und eben dich als Paar in Verpflichtung nehmen, zu sagen, hey, das ist nichts Leichtfertiges, wie wir es eben oftmals in unserer Gesellschaft erleben. Und die Frage, die du dir ganz ehrlich stellen musst, ist zu sagen, ist diese Frau oder dieser Mann wirklich der eine fürs Leben und will ich mit dem Rest für das Leben mit dem abhängen oder halt eben nicht? Ja? Und ich glaube, diese Frage stellen sich ganz schön wenig Paare und nach wenigen Wochen ist es wieder vorbei oder Monaten, ja, weil sie feststellen, oh nee, doch nicht. Und deswegen, wenn du sowas eingehst, so eine Beziehung, dann überlegst du dir gut. Gottes Gesetz ist der dritte Punkt vom ersten. Dieses Gesetz kam durch Mose zu den Menschen. Mose ist auf den Berg gestiegen, als es im Volk Israel wieder abging. Und Gott hat ihm 10 Gebote gegeben. Und ich möchte kurz erzählen, warum wir dieses Gesetz brauchen, warum es gut ist. Ja? Und ihr erinnert euch an diesen Rahmen von diesem Schaubild. Gott schuf das Gesetz, um den Menschen einen Rahmen zu geben, was gut ist. Ja, also dieser Rahmen ist nicht was, was dich einengt, was wir oftmals eben hören von Menschen, ja, du musst als Christ so viele Regeln befolgen, das ist doch total uncool, ja, sondern Gott sagt, hey, wenn du dich innerhalb von diesem Rahmen bewegst, dann ist es gut. Dann ist es gut für dich, dann ist es gut für andere. Auch Gebote zu sehen, nicht als Gebote, so nach dem Motto, du musst es machen, wenn du es nicht machst, dann bist du tot, sondern Gebote als Richtlinien, um diesen Rahmen auszuleben und diesen Rahmen zu entdecken oder diesen Rahmen zu begrenzen. und auch als Richtlinie oder als Bund von Gott zu uns Menschen. Gott sagt nämlich, wenn du dich innerhalb von diesen Richtlinien bewegst, dann ist es mein Bund, dass ich dein Leben segnen werde. Gott sagt auch, ihr seid mein heiliges, auserwähltes Volk. Deswegen ist es mir nicht egal, wie ihr durch die Gegend lauft, was ihr tut, sondern ich gebe euch diesen Rahmen, dieses Gesetz, um euch zu schützen. Und dieses Gesetz schützt auch Dinge, die für Gott schützenswert sind. Zum Beispiel deine Sexualität. Ja. Es ist nicht so, dass Gott sagt, hey, mach, was du willst, ja, sondern er findet es wichtig und sagt, hey, lebe es in der Ehe aus und dann wird es dir dienen, ist es dort beschützt. In Markus 12, Vers 30 bis 31 lesen wir, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und es ist diese Stelle, wo Jesus gefragt wird, sagt, hey, wo die Pharisäer kommen und die wollen ihn wieder reinreiten und die sagen, hey, was ist das wichtigste Gebot im Leben? Ja? Und Jesus nennt dann diese zwei. Und wir können daraus schlussfolgern, dass hinter diesem Gesetz immer der Gedanke steht, dass Leben entsteht und gelingen kann, also dein Leben auch gelingen kann. Und dass wir uns fragen müssen, was ehrt denn Gott und was ist gut für unser Miteinander? Es ist auch so eine Frage, die in dieser Diskussion oftmals so untergeht. Ja? Ist es gut, wenn ich mit 80 Personen schlafe oder nicht? Ja? Oder ist es vielleicht doch nicht so gut? Ist es gut für unser Miteinander, wenn wir uns gegenseitig die Partner ausspannen? Oder ist es eben nicht gut? Ja, eher nicht gut. Und auch zu wissen dann, hey, da gab es irgendwann Jesus im Neuen Testament, er kam auf diese Erde und wir haben jetzt freien Zugang zu Gott. Wir müssen diesen ganzen Gesetze, die im Moses sind, ja, wo du dich bestimmte Waschungen machen musst, wo du Opfertiere opfern musst, die musst du nicht mehr bringen, weil Jesus jetzt für deine Schuld gestorben ist. Und Jesus hat das Gesetz nicht abgelöst, so nach dem Motto, jetzt brauchst du es nicht mehr, sondern Jesus hat dieses Gesetz erfüllt, sagt die Bibel. Über allein dieses Thema könnten wir eine ganze Predigt machen. Ich will es deswegen nur hier anreißen, damit wir das verstehen, was es mit diesem Gesetz auf sich hat. Und das Wichtigste, was du mitnehmen sollst bei diesem Gesetz, ist zu sagen, hey, was war die Intention von Gott dahinter? Was wollte er damit bezwecken? Und wir brauchen eben eine Betrachtung der Bibel von hinten bis vorne, dass wir es verstehen. Dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, ist ganz einfach darum da, weil Gott sagt, hey, die Ehe, ich will dich schützen und es ist nicht gut. Und eines der schlimmsten Verletzungen, glaube ich, die du erleben kannst, ist, wenn Ehebruch passiert. Ja? Frag mal Menschen, denen es so gegangen ist. Ich glaube, das war etwas, was extrem schwer ist. Und das kittest du auch nicht so von heute auf morgen mal wieder, ja? Sondern das dauert. Und nochmal das Schaubild, damit du es einfach einprägen kannst. Hat mir mega geholfen, einfach zu verstehen, was Gott damit will. Dieses Gesetz nochmal, das schafft einen Rahmen für das, was gut ist. Als Paar kannst du dir festlegen, was auch dieser Rahmen ist. Ja? Und natürlich gibt es diesen Rahmen, den Gott vorgibt. Ja? Er sagt zum Beispiel, hey, miteinander zu schlafen ist für die Ehe bestimmt. Ja? Und manche sagen, ja, aber steht ja gar nicht so genau drin. Ja? Aber ganz ehrlich, damals war es so, es war absolut ein No-Go, dass man das vor der Hochzeit gemacht hat. Es hat nicht existiert, deswegen war es auch nicht so ein klares Thema. Und wenn wir das Gesetz durchlesen, wenn wir die Definition von Unzucht in der Bibel lesen, dann meint Gott eben diesen Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Und deswegen ist es gut, sich damit zu beschäftigen. Als Paar kannst du andere Grenzen festlegen, ja, weil wir wissen alle, Sexualität beginnt ja nicht, wenn man miteinander schläft, sondern auch schon vorher. Du kannst festlegen als Paar, was für dich in Ordnung ist. Ja. Es gibt verschiedene Beziehungsratgeber, die sagen dir zum Beispiel, was weiß ich, erst wenn du verlobt bist, darfst du dich mit Zunge küssen und so weiter. Aber ist ganz ehrlich, kannst du selber ausmachen. Ja. Das Wichtige ist, glaube ich, nur, dass diese Dinge, die du definierst, dass es dir als Paar dient in deiner Beziehung und dass es Gott dient oder Gott ehrt. Ich glaube, dass auch Grenzen in der Beziehung beiden Sicherheit geben. Ja, wenn du zum Beispiel weißt, wir werden nicht miteinander schlafen, bevor wir nicht verheiratet sind, dann musst du nicht immer auf Trab sein und sagen, ich muss voll aufpassen, dass ich nichts Falsches tue, sage oder sonst was, sondern es ist einfach klar. Ja? Du hast diese Grenze gesetzt, für beide ist es klar und wenn mal jemand Gefahr laufen sollte, diese Grenze zu überschreiten, kannst du auch Stopp sagen, ohne dass du weißt, dass der andere dich jetzt komisch anguckt. Vielleicht tust du es trotzdem, aber du hast ihn zumindest an diese Grenze erinnert. Wichtig ist auch, dass wir, glaube ich, uns nicht immer am Rand von diesem Rahmen bewegen, also immer so ein bisschen in der Grauzone. Ja? Du weißt selber, was deine Schwächen sind, ja? was dich vielleicht verführt, ja? Wo du vielleicht sagst, oh, das ist vielleicht eine Sache, die an der Grenze von diesem Rahmen ist, die nicht gesund ist. Aber manchmal fischen wir immer so an der Grenze. Ja? Zum Beispiel, wenn zwei Menschen zusammenziehen, zu sagen, ja, wir schlafen ja nicht miteinander. Ja, das, okay, kann ich dir nur nicht so glauben. Ja? Weil wenn du nebeneinander morgens im Bett aufwachst, dann kannst du mir nicht erzählen, dass du deine Frau so unattraktiv findest, dass du sagst, ah nee, komm, wir warten noch, bis wir heiraten. Ja? Abgesehen davon, dass einfach mal kurz zusammenziehen, da stellst du vielleicht manchmal fest, es ist doch schwieriger wie gedacht. Ja? Weil ich glaube, wenn die Beziehung nicht ein gewisses Level erreicht hat, dann ziehst du zusammen und bist dann auch ganz schnell wieder auseinander. Weil deine Beziehung das nicht trägt. Du hast nicht gelernt, wie man Konflikte bewältigt und diese ganzen Sachen, die wichtig sind. Wir lesen in 1. Korinther 6, dass alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber ich darf es nicht dahin kommen lassen, dass mich irgendetwas beherrscht. Und diese Bibelstelle beschreibt auch im Bereich Sexualität so gut, dass, hey, du kannst ganz viel machen, aber ganz viel ist davon halt auch nicht gut für dich. Und wenn es nicht gut für dich ist, ist es meistens auch nicht gut für andere. Und auch zu sagen, ich lasse mich von nichts beherrschen. Zum Beispiel, dass ich mich von meiner Lust nicht beherrschen lasse, da kommen wir nachher noch drauf. Ich glaube, dass Gott es darum geht, dass das, was wir bekommen haben, dass wir mit dem auf eine reife und eine mündige Art umgehen. Ja? Und dass wir in unserer Beziehung mit dem Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt, uns auf die Suche machen, was ist der Herzschlag Gottes für Beziehung, für deine Sexualität, für deine Grenzen und uns so eine andere Ausrichtung geben. Weil dann müssen wir gar nicht mehr uns hinsetzen und jetzt einfach stupide diskutieren, ja, wo steht es denn drin, dass wir nicht miteinander schlafen sollen, weil unsere Intention ist was ganz anderes. Weil ich will, dass ich etwas tue, was Gott gefällt und was mir dient. Wir lesen auch in der Bibel, dass Unzucht eine Sünde gegen deinen eigenen Körper ist. Ja, also du tust deinem eigenen Körper nichts Gutes. Und wenn dein Körper ein Tempel vom Heiligen Geist ist, dann ehrt es Gott nicht, wenn du damit eben Unzucht treibst. Und ich glaube, dass es keine Kategorisierung von Sünden gibt, also dass das eine Sünde schlimmer ist wie die andere, aber was definitiv der Fall ist, dass Sünde unterschiedliche Konsequenzen hat. Ja? Wir alle wissen das, wenn du jemanden umbringst, kommst du ins Gefängnis. Ist nicht so schlimm, wenn du jemanden anlügst, ist aber beides Sünde. Ja? Und das müssen wir uns, glaube ich, bewusst machen, auch hier, wenn wir mit 50 verschiedenen Personen ins Bett steigen, dann verlierst du 50 Teile deines Herzens an eine andere Person. Ja, und die kannst du dir in der Regel nicht mehr zurückholen. Und das Gute ist aber auch, komme ich nachher nochmal drauf, aber es gibt bei Gott keine Verurteilung. Ja, ich sage es nochmal, es gibt bei Gott keine Verurteilung. Gott verurteilt Sünde, aber er verurteilt nie dich. Das ist auch etwas, was Menschen, die nicht an Gott glauben, selten trennen können. Und was wir, glaube ich, auch vielleicht noch mehr Menschen erklären sollten. Ich glaube, dass Gott immer mit offenen Armen dasteht, wenn wir verletzt sind, wenn wir zu ihm kommen und sagen, hey, mir tut da was weh, ich habe Mist gebaut. Aber wir tragen eben Narben von manchen Dingen davon. Und deswegen ist es so gut, dass wir uns auch im Thema Sexualität bewusst machen, wie lebe ich das, wie hat Gott sich das gedacht und wo sind meine Grenzen, was sind meine Werte. Der zweite Punkt ist das Auge im Sturm. Wenn du auf so einem Schlachtfeld unterwegs bist, wo ganz viel komisches Zeug herrscht, wo du Botschaften kriegst von allen Seiten, wo Pfeile von allen Seiten kommen, um in der Grafik zu bleiben, dann ist es, glaube ich, gut, dass man sich hinsetzt und sich Zeit nimmt, um sich zu orientieren. Ja? Zu sagen, wo stehe ich, wofür kämpfe ich und um was genau geht es eigentlich wirklich? Wir steigen ein mit dem Vergleich Lust versus Liebe. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft meistens Lust mit Liebe verwechselt. Ja, man sagt auch so Liebe machen, aber Liebe kannst du nicht machen. Du kannst lieben, aber ich glaube nicht, dass du Liebe machen kannst, auch wenn damit Sex gemeint ist in dem Fall. Aber Du kannst auch Sex haben ohne Liebe dabei. Ja. Ein kurzes Beispiel, ich habe mir vor 2 Wochen habe ich so eine Werbung bekommen, ja, bei Instagram, so hier, wir haben keine Zeit mehr zum Essen, und so eine Gesellschaft oder so ein Startup-Unternehmen hat so einen Shake entwickelt, der deine Mahlzeit quasi ersetzt. Den gibt es natürlich auch in 5 verschiedenen Geschmacksrichtungen und eigentlich totaler Nonsens. Ich kaufe so einen Kack eigentlich auch nicht, aber es hat nur 10 Euro gekostet, da wurde ich irgendwie schwach und dachte mir, komm, probierst du mal aus, ob das gut sein kann. Und dann kriegst du das so und es kam jetzt letzte Woche und es schmeckt nicht so geil, es schmeckt halt wie wenn du dir Proteine pur reinhaust, so mit ein bisschen Schokoladengeschmack. Aber das Witzige oder das Interessante war, eigentlich ist nicht witzig, war dieser Brief, der dabei lag, so nach dem Motto, hey, wir haben heute so wenig Zeit zu essen und das ersetzt deine vollwertige Mahlzeit, damit du den ganzen Tag produktiv sein kannst, ja. Und hey, was ist das eigentlich für ein Schwachsinn, ja, weil ich glaube, dass es gut ist, sich Zeit für Essen und Trinken zu nehmen. Ja. Und die gaukeln dir eben vor, zieh das rein, dann hast du noch mehr Zeit, um irgendwas zu arbeiten, ja, also um noch mehr zu leisten. Und das ist, was unsere Gesellschaft auch beim Thema Sexualität macht oder beim Thema Lust. Sie sagt, hey, folg einfach deiner Lust, das ist okay, das ist überhaupt kein Problem. Schlaf mit jedem, der über den Weg läuft, das ist okay. Und dieser Schrei nach Liebe in unserer Gesellschaft kannst du nicht mit Lust beantworten. Ja, du kannst nicht ein Loch von Liebe füllen, indem du mit verschiedenen Menschen schläfst, weil die, wo mit mehreren Menschen geschlafen haben, die sagen oftmals, hey, es ist was, was mich nicht erfüllt hat, sondern was mich leerer gemacht hat. Und spätestens da solltest du vielleicht darauf vertrauen, dass die Erfahrung vieler Menschen und nur weniger, die das zugeben, vielleicht doch so ist. Wenn du in Foren unterwegs bist, dann liest du so oft diese Frage von jungen Frauen, die fragen, hey, ist es okay, wenn mein Freund Pornos schaut? Und ganz ehrlich, diese Frage, die brandmarkt das kranke Beziehungsverständnis in unserer heutigen Gesellschaft. Ja, wenn ich sowas lese, dann denke ich mir so, hey, wie krass, wie weit ist es gekommen? Ja, und die Frage ist, beantwortet, ist nicht okay. Ja, ist gar nicht okay. Ist überhaupt ein No-Go. Und wenn dein Freund das macht, dann säg ihn ab, weil es ist es nicht, dann bist du es ihm nicht wert. Und hier geht es nicht um die ein, zwei Verfehlungen davon, ja, aber es geht um dieses, es ist okay. Der nächste Punkt ist die Beziehung zwischen Frau und Mann. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft es heute verlernt hat, dieses positive Umeinander-Werben, ja. Was meine ich damit? Unsere Welt sagt dir, dass du das mit deinen sexuellen Reizen machst. Ja? Die Männer müssen einen durchtrainierten Body haben, ja? Und als Frau musst du am besten 90, 60, 90 haben und irgendwie dich sexy kleiden. Ja? Und dann, wenn dein Mann endlich auf dich anspringt, ja, visuell, ja, dann hast du es geschafft quasi. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir zurückgehen und dass wir ehrliches Interesse am anderen zeigen, ohne diese Äußerlichkeiten, ja, weil Äußerlichkeiten vergehen, ja, und diese inneren Werte sind noch viel wichtiger, weil die machen deine Beziehung tragfähig. Ich glaube, dass es wichtig ist, die Leidenschaften des anderen zu entdecken, ja, weil sonst merkst du, du findest den anderen vielleicht körperlich attraktiv, du teilst aber weder seine Leidenschaft noch seine Interessen und ihr könntet eigentlich 24/7 einen komplett anderen Alltag leben, außer schlafen, das tut ihr beide ca. 8 Stunden, das passt, ja, und essen. Ja, das wäre ziemlich bitter, weil das ist keine Grundlage für eine Beziehung. In einem schlauen Buch habe ich so ein paar Bedürfnisse gelesen und die sind nur Beispiele. Ja. Ich will hier nichts stupide kategorisieren. Männer wünschen sich besonders wertvoll und begabt zu sein. Frauen wünschen sich Integrität, Ehrlichkeit, Vertrauen, Selbstopferung und Liebe. Wenn du also nicht weißt, wie begeistere ich meinen Mann oder meine Traumfrau, lest doch was mal durch und fang damit an. Ja. Könnte funktionieren. Ganz wichtig ist, dass wie wir uns kleiden, macht etwas. Es repräsentiert etwas. Ja, und die Welt sagt dir halt, wenn du ins Fernsehen schaust, je weniger du anhast als Frau, desto mehr sexy bist du, desto mehr nehmen dich die Männer wahr und desto besser ist es. Ja, und das ist eben diese oberflächliche Wahrnehmung, dass du als attraktiver Mensch wahrgenommen wirst, das aber nur auf einer sexuellen Anziehung basiert. Ja? Und ich glaube, dass diese sexuelle Anziehung eben keine Basis für eine Beziehung sein kann. Ich habe mit meinen Pfadrangers, also von unserer christlichen Pfadfinderarbeit und die Jungs und Mädels von 15 bis 17, ich habe mit denen eine Spaß- und eine Ernstliste gemacht, was eine Frau attraktiv macht. Ja? Und auf der Spaßliste, da stehen so Sachen wie: trink Kaffee, schüttel ihre langen Haare in Zeitlupe, ja, bring dir frischen Kaffee ans Zelt, nicht ins Zelt, wir haben getrennte Zelte. Und ja, solche Sachen. Ja, und die sind total gut und witzig, um dann zu dem wirklich echten Thema zu kommen, sich zu überlegen, was ist denn ernsthaft attraktiv bei einer Frau? Ich glaube, dass ernsthaft attraktiv ist bei einer Frau und auch bei einem Mann, dass sie ein Leben führt, das Gott ehrt, dass sie Gott anbetet, dass sie um ihre Bestimmung und Identität weiß und dass sie ihre Schönheit von innen heraus strahlt. Ja. Und das ist dieses äußerliche versus innerliche Anziehung. Und so oft, unsere Welt dreht es genau um. Ja. Es sagt, innerliche Anziehung ist überhaupt nicht wichtig, sondern es geht nur darum, wie du dich präsentierst. Ich habe irgendwo mal so ein Modell hier gehört. Ich weiß nicht, woher ich es geklaut habe, aber es ist gut. Und zwar, ganz oben siehst du das Dach, das ist deine Beziehung. Und deine Beziehung, die steht auf drei Säulen und diese drei Säulen stehen wiederum auf einem Fundament. Dieses Fundament ist Gott. Wenn du sagst, da fehlt aber Jesus und der Heilige Geist, dann denkst du es einfach dazu. Ja? Es sind ja drei Personen, aber ein Gott. Und dann gibt es die drei Säulen und die sind total wichtig für deine Beziehung. Das erste ist die göttliche Intimität, dann kommt die körperliche Intimität und die emotionale Intimität. Und dann ist es jetzt so, egal in welcher Lebens- oder Beziehungsphase du bist, ob du verheiratet, verlobt oder nur in einer freundschaftlichen Beziehung bist, es ist wichtig, dass diese drei Säulen gleich hoch sind, weil sonst steht dein Dach schief, ja? Dann hängt dein Haussegen schief, sagt man auch, so ein Sprichwort, ne? Kennt ihr das hier in Norddeutschland schon? Ne? Da steht der Haussegen schief. Ja? Und zum Beispiel, angenommen, dieses Beispiel, was wir oft sehen in unserer Gesellschaft, die göttliche Intimität existiert nicht bei einem Paar, das nicht an Gott glaubt und das Fundament Gottes auch weg. Das heißt, dieses Haus ist schon mal ganz schön wackelig. So, jetzt nehmen wir mal an, Sie kennen sich 6 Monate, haben so mehr oder weniger viel Zeit miteinander verbracht. Also die emotionale Intimität ist da, ja, man hat sich ausgetauscht über seine Leidenschaften und so weiter. Und jetzt kommt dieser Punkt, wo Sie sagen, hey, eigentlich, wir sind ja auch Schwaben, wir könnten eigentlich zusammenziehen, ne, und eine Miete sparen. Und wir haben uns ja lieb und Sie ziehen also zusammen, Sie schaffen es auch miteinander zu schlafen und diese körperliche Intimitätssäule wird auf 100% hochkatapultiert. Ja? Und die emotionale Intimitätssäule bleibt aber auf der Strecke. Warum? Weil sie sich einfach noch nicht so lange kennen und weil diese emotionale Intimität Zeit braucht, um zu wachsen. So, dann kippt dieses Beziehungsdach nach rechts und fliegt runter. Und jeder, der schon mal ein Dach gesehen hat, was eingestürzt ist, du musst das ganze Haus abreißen und neu bauen. Meistens. Weil dein Dach, das runterkippt, schädigt alles, nimmt alles mit. Und das ist dieser Grund, warum viele Paare, die relativ schnell auch zusammenziehen oder miteinander schlafen, dass oftmals diese Beziehung nicht tragfähig ist. Warum? Weil sie diese mittlere Säule viel zu hoch halten. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir göttliche Intimität und emotionale Intimität, das ist immer so ein Tick, das darf ein Tick höher sein, weil die stehen außen. Ja? Und aber sobald körperliche Intimität zu hoch ist in deiner Beziehung, wenn du nicht verheiratet bist, dann kippt dieses Ding, ja? Dann wird es wackelig. Und das ist so ein Modell, was mir mega geholfen hat, zu sagen, hey, wie gehe ich auch in freundschaftlichen Beziehungen mit deinem Freund, mit deiner Freundin um und wie kann ich da ein gesundes Gleichgewicht herstellen? Ist übrigens auch, wenn du dich fragst, ist es okay, mit einem Partner eine Beziehung einzugehen, der nicht an Gott glaubt? Ich persönlich rate dir davon ab. Dieser biblische Befund dazu gibt es nicht, aber ich rate davon ab, weil dein Fundament fehlt und die göttliche Intimität kannst du dann mit deinem Partner zusammen auch nicht haben. Ja? Das heißt, dein Haus steht wieder, wie wenn du gar nicht an Gott glaubst, deine Beziehung steht wieder auf wackeligen Beinen oder auf wackeligen Säulen. Wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, dann ist es wichtig, dass wir unsere Identität kennen, wie eigentlich auch bei fast jeder Predigt. Aber ich möchte nochmal auf ein paar spezielle Aspekte eingehen. Der erste Aspekt ist, wer bin ich? glaube, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann schauen wir nach Menschen, die uns sagen, wer wir sind. Danach werden wir zu dem, was andere sich vorstellen, dass wir sind. Wir entwickeln eine enge Beziehung oder wir entwickeln enge Beziehungen, um aus ihnen Kraft und Selbstwert zu bekommen. Daraus erfolgt, dass wir für die Vision anderer leben und wir geben damit auch die Verantwortung für unsere persönlichen Entscheidungen aus der Hand in die von anderen Menschen. Und hieraus folgt dann die ungesunde Gewohnheit, dass wir anderen gefallen wollen, anstatt aus Werten zu leben, welche in unserer persönlichen Vision verwurzelt sind. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns überlegen, was sind meine Werte? Weil deine Werte formen deine Persönlichkeit. Und du musst entscheiden, wer du sein möchtest. Will ich jemand sein, der von anderen bestimmt wird, wo andere sagen, dass ich es bin? Oder will ich mir anschauen, was hat Gott für Werte für mich? Bill Johnson hat auch mal gesagt, eine Generation, die aus Mangel, aus Vision umkommt. Ich glaube, dass wenn wir keine Vision für unser Leben haben, dann sind wir Sklaven von Emotionen, dann sind wir Sklaven von der Meinung von anderen und unsere Emotionen sind unsere Leitlinie, was wir tun im Leben. Ja, zum Beispiel, du siehst eine schöne Frau auf der Straße als Mann, du sagst dir, oh, ich finde sie attraktiv und du schläfst einfach mit ihr. Ja, du wirst von deinen Emotionen, von deiner Lust geleitet und du machst es einfach. So nach dem Motto, wenn es sich gut anfühlt, dann mach's. Ja, so ein Satz, den du heutzutage auch oft hörst, muss dich leider enttäuschen, ist nicht immer so. wenn es sich gut anfühlt, mach's vielleicht manchmal trotzdem nicht. Ich glaube, dass unser momentanes Verhalten eine Auswirkung auf unsere Beziehung, auf unsere Zukunft hat. Und deswegen ist es manchmal wichtig zu sagen, das, was ich jetzt tue, hat es eine Auswirkung auf meine Zukunft, die gut oder schlecht ist. Oder beeinflusst es sogar andere Menschen, die du liebst, und hat es eine negative Auswirkung auf die. Freie Menschen können mit Freiheit umgehen. Fand ich irgendwie einen coolen Satz. Weil das dann auch ein bisschen beschreibt, wo dieser Vers von vorhin, wo wir lesen, alles ist mir erlaubt, ja, aber auch zu sagen, hey, ich kann mit dieser Freiheit umgehen. Ich weiß, was gut für mich ist, ich weiß, was schlecht für mich ist. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir Leute werden, sind oder falls du schon bist, das weiterzugeben, dass wir Menschen sind, die den Charakter entwickeln, der aus Wertvorstellungen kommt. Ich glaube, dass der Kampf um Jungfräulichkeit eine Vision benötigt, um ihn zu gewinnen. Ja, das kannst du nicht einfach so machen, so, wenn du in einer Beziehung bist, entscheidest du dich vielleicht irgendwann, sag, wäre vielleicht doch gut, sich vorher darüber Gedanken zu machen. Ja, weil wenn du die Entscheidung nicht triffst, dann erleidest du meistens einen Totalschaden und zwar schneller, als du schauen kannst. Ein gutes Buch oder gute Bücher zu der Identität als Mann oder Frau ist von John und Stacey Eldridge, das heißt Der ungezähmte Mann für Männer. Und für Frauen heißt es, weißt du nicht, wie schön du bist. Das sind genau diese Identitätssachen nochmal sehr, sehr ausführlich beschrieben, auch was Gott sich dabei gedacht hat. Der vierte Punkt ist deine Ausrichtung. Ich glaube, dass unsere Ausrichtung, nachdem du weißt, was deine Identität ist, deine Ausrichtung enorm wichtig ist. Ich habe das mal genannt, dein Plan für Reinheit. Weil wenn du so durchs Leben gehst, ist es gut, wenn man einen Plan hat, ja, auch für diesen Punkt. Ich glaube, dass der erste Schritt ist, dass du deine Gedanken deinen Werten unterordnest. Ja? Zu sagen, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel den Wert habe, dass ich nicht mit meiner Freundin schlafe, dann lasse ich auch keine Gedanken zu, die das irgendwie romantisch ausmalen. Ja? Wenn wir Autorität über unsere Gedanken nehmen, dann ist es auch absolut biblisch. In Matthäus 5, Vers 28 lesen wir, ich sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und das ist irgendwie total der steile Vers, ja, weil wenn du das machst, so als Mann, wenn du durchs Leben gehst, das passiert schneller, als du gucken kannst, ja. Und trotzdem zu sagen, hey, ich bin jemand, der diesen Wert hat und wenn diese Gedanken kommen, dann bin ich derjenige, der über meine Gedanken herrscht. Weil deine Gedanken, die bestimmen dein Innerstes. Ja, also was du denkst, tust du meistens kurz- oder langfristig. Ja, und deswegen ist es gut, dass du deine Gedanken beherrschst. Weiter ist es noch gut, dass du einen Bund mit deinen Augen machst. Ja, die Bibel sagt, dass die Augen sind die Tür zu deinem Herzen. Und ich möchte dich ermutigen zu sagen, hey, ich bin derjenige, der nicht hinsieht, ja, der im Kino geht, wenn bestimmte Dinge laufen und der sich bestimmte Dinge auch nicht ansieht oder der auch andere Frauen nicht begehrlich ansieht, sondern auf eine gesunde Art und Weise, und ich lasse diese Gedanken nicht zu. So ein gutes Beispiel, von wem du geleitet bist oder wer eigentlich herrscht, ja, ist, wenn du Menschen siehst, die mit dem Hund spazieren gehen, und manchmal ist es so, dass der Hund mit den Menschen spazieren geht. Ja. Der kackt in jeden Vorgarten rein, pinkelt überall hin und ist einfach total egal, und die Person dahinter hat überhaupt nicht die Möglichkeit oder auch nur die Fähigkeit, diesen Hund zu erziehen, weil er nicht erzogen ist. Und so ist es, wenn wir uns von unserer Lust leiten lassen, dann kackt dir deine Lust in deinen Vorgarten. Ja? Und ich sage das mal so krass, weil ich genau glaube, dass es so ist. Ja? Also du kannst deine Lust in den Vorgarten von deinem Herz kacken lassen, und dann sieht es nicht mehr schön aus. Ja? Weil wenn du dich von der Lust leiten lässt, wenn du diese Gedanken zulässt, dann passieren diese Dinge. Gedanken sind auch manchmal so kraftvoll, weil sie mit unseren Wünschen verbunden sind. Ja? Es ist ja jetzt generell mal kein schlechter Wunsch, würden wir sagen, wenn ich den Wunsch habe, mit meiner Freundin zu schlafen, ist ja auch was gut ist, weil wenn ich sie nicht attraktiv fände, dann wäre es irgendwie auch ein Problem. Aber die Frage ist, wann es gut ist, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Ja? Und deswegen werfen wir unsere Gedanken auch nicht gerne über Bord manchmal. Fehlt eine Folie, aber macht nichts. Wenn wir nochmal zurückgehen zu Mose, da haben wir vorhin gelesen, seid fruchtbar und mehrt euch. Ich glaube, dass das Verlangen, Sex zu haben, total normal ist, und ist auch wichtig, dass es Singles hören, weil manchmal wird ja auch gepredigt, dass du es halt irgendwie unterdrücken musst, und wenn du verheiratet bist, hast du Glück, dann kannst du es rauslassen. So. Ja? Und irgendwo ist Wahrheit dahinter, aber ich glaube nicht, dass wir Dinge unterdrücken müssen, sondern dass wir lernen, damit umzugehen. In 1. Korinther lesen wir so ein Kapitel, da geht es los mit, ist sexuelle Enthaltsamkeit in der Ehe, ist es okay? Also darf ein Partner sagen, nee, hab keinen Bock, und ist es okay? Ja? Es ist ein spannendes Kapitel, könnt ihr euch mal als Ehepaar durchlesen, 1. Korinther. Und dann geht es weiter in Vers 7, 8 bis 9. Den Unverheirateten und den Verwitweten rate ich, ehelos zu bleiben. Das ist der Moment, wo du dich als Single hinsetzt, deine Bibel durchs Fenster wirfst und sagst so, ein Kack. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Jetzt steht es auch noch in der Bibel. Aber hey, es geht weiter. Ja. Denn es ist das Beste für sie, steht hier sogar noch. Aber okay. Fällt es ihnen jedoch schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollen sie heiraten. Also mit Verlangen ist nichts anderes gemeint, als würdest du gerne mit einer Frau schlafen. Und der Vers ist schon relativ kompakt, ja, da fehlt ja das, ich muss ja auch noch jemanden finden, den ich liebe, den ich heiraten kann und mit dem ich dann schlafen kann und mein Verlangen ausleben kann. Aber es geht weiter mit, es ist besser zu heiraten, als von einem unerfüllten Verlangen verzehrt zu werden. Also die Bibel sagt da, hey, wenn du sagst, ich habe das Verlangen, dann kannst du auch heiraten. Das ist ein legitimer Heiratsgrund. Wenn auch nicht der gesellschaftlich so cool akzeptierte unter Christen, aber gut. Weiter unten kommt auch noch so ein Abschnitt, wo Christsein ist nicht abhängig von Lebensumständen in meiner Bibel als Überschrift steht. Und es ist auch interessant, ist auch bei dem Thema total wichtig, dass unser Christsein, also das, was wir sind, wie wir mit Gott leben, ist nicht abhängig von deinen Lebensumständen, also in welcher Phase von deinem Leben du bist, sondern es ist überall, dass du in dieser Beziehung mit Gott am Start bist. Und ich glaube, dass es nicht das Ziel ist, dass wir unseren Sexualtrieb irgendwie loswerden, sondern dass wir unseren Appetit steuern. Ja? Diese Leidenschaften zu beherrschen, die du hast und die auch okay sind, die gut sind, es ist wichtig, dass du diese Leidenschaften beherrschst und dass du nicht von den Leidenschaften beherrscht wirst. Nochmal zu diesem Tor, dass deine Augen das Tor zu deinem Herzen sind. So ein Gedanke noch, lass nicht zu, dass da irgendwie Schmutz reinkommt oder Dinge, die nicht gut sind. Genau. Der fünfte und letzte Punkt ist gemeinsam. Und Andreas kann schon mal auf die Bühne kommen. Ich habe unseren Pfadfinder-Pulli heute an und wir als Rangers, wir haben das Motto, das Versprechen, das wir uns jedes Mal geben, wenn wir auseinandergehen, und zwar ist es gemeinsam, mit Gottes Hilfe will ich mein Bestes tun. Ja, also, dass wir sagen, mit Gottes Hilfe tue ich Dinge, tue ich mein Bestes. Ja. Dann geht es weiter, um Gott, meiner Gemeinde und meinen Mitmenschen zu dienen, die Rangerregeln zu halten, die goldene Regel zu meinem täglichen Leitspruch zu machen und so weiter. Und ich möchte dich ermutigen, dass du sagst, hey, ich bin nicht derjenige, der es allein durchzieht, ja, sondern ich bin derjenige, der es auch mit Gottes Hilfe tut. Und wenn du dann so durchs Leben läufst, dann ist es wichtig, dass wir Menschen nicht verurteilen, sondern dass wir Menschen lieben. Ja. Und die große Frage ist immer, wie gehen wir mit anderen um? Weil du triffst auch bei diesem Thema fast nur Menschen, die anderer Meinung sind, außer es sind halt christlich sozialisierte Menschen. Ja? Und ich glaube, dass es wichtig ist, das sich nochmal kurz anzuschauen und zu sagen, wie gehen wir mit Menschen um, die nicht diese Werte vertreten. Ich glaube, dass es nicht darum geht, dass wir andere verurteilen, sondern dass wir ihnen unsere Werte beibringen. Und wenn wir zu Jesus schauen, dann lesen wir in Johannes 8, Vers 11 die Geschichte von der Ehebrecherin. Ja, da kommen ein paar Leute, bringen eine Ehebrecherin zu Jesus, die sie beim Ehebruch ertappt haben, ja, wie auch immer sie das gemacht haben. Und sie sagen, Herr Jesus, die hat das Gesetz gebrochen und nach dem damaligen Gesetz stand auf Ehebruch die Steinigung. Ja, und sie haben gesagt, Jesus, die müsste doch eigentlich gesteinigt werden. Und es ist irgendwie so cool, wie Jesus hier antwortet. Jesus antwortet nämlich, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja? Und in diesem Moment wird diesen ganzen Leuten, die diese Frau angeschleppt haben, bewusst, okay, ich bin's nicht, ich muss weg hier. Ja? Und sie gehen alle weg, wie getroffene Hunde. Und Jesus sagt zu dieser Frau dann, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Ja. Die hat nicht mal ein ultra krass langes Bußgebet gesprochen oder gesagt, Jesus, tut mir so leid, sondern Jesus hat einfach zu ihr gesagt, hey, ich verurteile dich nicht, geh und sündige nicht mehr. Ja, also Jesus hat klar gesagt, hey, ist nicht gut, was du machst, mach's bitte nicht mehr, aber er hat auch sie nicht verurteilt. Ja. Und das ist eben dieser Punkt, der so wichtig ist, dass wir Verurteilung und Lieben, dass wir das gegenüberstellen und sagen, wo verurteile ich Menschen? Jesus hat drei Sachen gemacht bei dieser Frau. Er begab sich auf die Augenhöhe. Ja. Die Bibel sagt, er schrieb in den Sand auch. Also er geht zu ihr runter und er begibt sich auf ihre Höhe. Jesus schützt sie und er bewahrt sie vor der Steinigung. Also er geht nicht frontal auf sie zu und verurteilt sie oder macht sie fertig, sondern er schützt sie. Und Jesus sagt, hey, mach's nicht mehr. Und er verurteilt sie nicht. Und Jesus hätte das Recht gehabt, den Stein zu werfen, weil Jesus war der Einzige, der ohne Sünde ist, schreibt die Bibel. Ja, Jesus war der Einzige gewesen, der das Recht hätte, einen Stein zu werfen, und er hat es nicht getan. Und es ist irgendwie was mich total bewegt hat, auch im Umgang mit anderen Menschen, dass wir nicht diejenigen sind, die die Steine werfen, ja, sondern dass wir diejenigen sind, die Menschen lieben. Gott hat nicht gesagt, werf Steine auf alle Ungläubigen, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Und ich glaube, dass wir ein Vorbild sind durch Vorleben. Ja? Also in dem, was wir tun, dass wir ein Vorbild sind. Und auch als Christen in diesem Thema, wenn du sagst, hey, ich bin schon verheiratet und bei uns läuft es, ja, in der Kiste und außerhalb der Kiste, und hey, dann sei doch du derjenige, der diese Werte in die Welt hinausträgt. Ja, der auch eine Anlaufstelle ist für andere Personen. Und ich glaube, dass unsere Beziehung zu anderen bestimmt unser Mandat, wie wir in ihr Leben reinsprechen können. Ja? Und wenn du halt jemanden auf der Straße begegnest, du hast kein Mandat, in sein Leben reinzusprechen, zu sagen, so wie du deine sexuellen Werte lebst, ist es nicht biblisch. Ja? Du hast dieses Mandat einfach nicht und deswegen bringt es auch nichts. Und ich glaube, dass wir über diese andere Ebene gehen sollten, wie mit so vielen Dingen in der Bibel, dass wir zuerst Beziehung zu diesen Menschen bauen und dass wir dann auf in dem Maß unserer Beziehung Tipps für ihr Leben geben oder auch in ihr Leben reinsprechen können. Wenn du Single bist oder wenn du als Paar bist, dann ist es, glaube ich, gut, wenn du ein anderes Paar hast oder Menschen, die in dein Leben reinsprechen können. Und es gilt für alle Bereiche von deinem Leben. Ja? Und die jetzt sagen können, hey, das, was du gerade tust, war vielleicht nicht so gut. Oder du hast gepostet, du warst im Film XY. Was ist das für ein Film? Was für Werte transportiert der? Und das kannst du entweder sagen, was willst denn du? Fährst du mal in Karren oder was ist los? Oder du kannst sagen, ja, ich überlege mir es mal. Und vielleicht kommst du zum Schluss, du gehst in diesen Film vielleicht nicht mehr. Ich glaube, dass diese persönlichen Dinge auch im Bereich Sexualität, es wird oftmals so ein Thema, was so rausgeschlagen wird, ja, überall wird um sich dieses Thema förmlich dir entgegengehauen, ja. Aber wenn es doch mal um diese wirklichen Sachen geht, ja, zu sagen, hey, hast dich vielleicht verletzlich gemacht. Also manchmal erzählen die Menschen ja zum Beispiel, ich habe das erste Mal mit 14 Jahren mit jemandem geschlafen und dann hört die Geschichte auf. Ja. Und niemand erzählt dann meistens danach, aber es war total kacke vielleicht. Ja. Hat mich vielleicht fürs Leben verletzt. Ja. Das sind auch all diese Dinge, die wir oftmals nicht hören von diesen Menschen. Und deswegen glaube ich, dass es eine persönliche und enge Beziehung braucht, dass wir in das Leben von anderen reinsprechen können. Und wenn es um dieses Thema geht, dann red doch einfach, wie es für dich ist. Erzähl anderen von deinen Werten und an die Werte, die du glaubst. Erzähl ihnen von Gottes Werte. Und dann werden sie sich ganz schön dafür interessieren. Ja, weil wenn du mit normalen Menschen unterwegs bist, ja, und keine Ahnung, mit Arbeitskollegen sagen, ja, wir sind auf Geschäftsreise, wir gehen noch in den Puff heute Abend. Und du sagst, nee, das passt nicht, ich mache sowas nicht. Dann wirst du angeschaut. Ich war vor ein paar Jahren war ich längere Zeit als Chauffeur noch jobben und wir haben Vorstände von Bosch und allen möglichen rumgefahren und an einer so einer Veranstaltung waren wir mit 7 Leuten da und oftmals musst du lange warten. Und wir saßen also in einem Auto drin und meine Arbeitskollegen haben irgendeinen Scheiß angefangen zu quatschen. Ich habe irgendwas am Handy geschrieben, habe gar nicht so arg zugehört. Aber dann kam dieser Moment, wo sie angefangen haben, über Frauen herzusehen und wo der eine dem anderen komische Videos geschickt hat, ja, Dinge, die du dir nicht anschaust. Und das war dieser Moment, wo ich gesagt habe, ich war nämlich der Fahrer von diesem Auto, das war eigentlich mein Auto. Ich habe gesagt, Leute, ich will es in meinem Auto nicht haben. Ihr sollt sofort damit aufhören. Und dann war Ruhe in der Bude. Ja. Und sie haben dann angefangen zu lachen, ja, und sich über mich lustig zu machen. Und das war dieser Moment, wo ich einfach ausgestiegen bin. Ja, wenn du die Situation nicht mit Worten lösen kannst, mit einer klaren Ansage, dann ist es manchmal Zeit zu fliehen auch. Ja. Wenn ich Dinge in Versuchung bringe, auch, dann ist es manchmal gut, einfach zu gehen. Und ich hätte in diesem Moment auch irgendwie sie anschreien können, zu sagen, ihr seid das Letzte, ihr seid voll gottlos oder so. Aber manchmal ist es einfach Zeit zu gehen. Ja. Die Bibel sagt auch, dass wir nicht im Kreis der Spötter sitzen sollen oder Leute, die sich eben über Dinge lustig machen und so weiter. Ja, da ist es auch legitim, einfach mal zu gehen manchmal. Weil in dieser Situation hast du dann kein Mandat, in das Leben von diesen Leuten reinzusprechen. Funktioniert einfach nicht, bringt gar nichts. Und der letzte Punkt, der mir mega wichtig ist, auch noch auch in diesem Thema, dass Gott heilt. Ja, Gott stellt wieder her, auch in diesem Punkt. Und es gibt Dinge, die Gott nicht wiederherstellen kann, zum Beispiel deine Jungfräulichkeit, aber Gott kann dein Herz wiederherstellen. Ja? Und das ist noch viel wichtiger. Und ich würde gern jetzt eine Zeit machen, wo wir uns Zeit nehmen, dass du dir mal in dein Herz reinhörst und sagst, Gott, wo sind vielleicht Werte, die ich noch ändern muss, die ich anpassen muss, wo sind denn Grenzen, die ich vielleicht in meiner Beziehung oder in meinem Leben gerne setzen würde. Oder auch zu sagen, hey, wenn du Single bist, es ist die beste Zeit jetzt, dir deine Werte zu überlegen und vorzusorgen für deine Beziehung. Ja. Es gibt so einen schlauen Satz, dass man werde erst zum Traumpartner, bevor du einen findest. Ja. Es ist ein steiler Ansatz, aber der Kern davon zu sagen, hey, ich bin derjenige, der sich vorbereitet der Werte festlegt, der Gott nachjagt, der die Beziehung zu Gott ausbaut und der dann bereit ist für eine Beziehung zu einem Menschen für den Rest meines Lebens. Ich glaube, der Ansatz ist gut. Ich hatte so knapp 5 Jahre eine Beziehung und dann ging die Beziehung irgendwann kaputt und wir haben uns getrennt und ich habe irgendwann zu Gott wieder gesagt, Gott, das war nicht die Frau fürs Leben, aber ich hätte gerne eine. Ja. Und ich habe das eine Weile gebetet, so lässige 2 Jahre. Und dann hat Gott mir einen Traum geschenkt, den Traum habe ich immer wieder gehabt. Und zwar stand ich so in der Kirche vorne und irgendwann ging diese Tür hinten auf. Ja, links saßen meine ganzen Freunde, Familie, die Leute, die du halt so kennst. Auf der rechten Seite, die Leute habe ich nicht gesehen. Und plötzlich ging diese Tür auf und du siehst, wie die Braut mit ihrem Vater durchkommt und dann ist der Traum vorbei. Ja, dann denkst du, okay Gott, ja und wer ist es jetzt? Und ich hätte 2 Sachen machen können. Das erste ist, auf Gott sauer sein, dass er mir so einen kackunkonkreten Traum schenkt. Oder auf der anderen Seite Gottes Versprechungen nehmen, zu sagen, deine Frau wird irgendwann kommen. Ja. Irgendwann. Ja. Und es ist tatsächlich so passiert. Ja. Aber es hat bis zu diesem Zeitpunkt 5 Jahre gedauert. Also 3 Jahre träumen, 2 Jahre beten. Oder ich habe nie aufgehört zu beten, aber ja. Und ich glaube, dass diese Zeiten gut sind. Ich glaube auch, dass es Zeiten gibt, wo du noch nicht reif für eine Beziehung bist. Und als Single hört man es nicht gern. Ja, wenn mir das jemand gesagt hat, habe ich gesagt, ach was? Ja, ich bin so on fire für Gott, da kann gar nichts passieren. Aber es hilft eben nicht nur on fire für Gott zu sein, du musst charakterlich auch eine gewisse Reife haben. Und es macht dir einfacher. Je reifer du bist, je enger du mit Gott verbunden bist, desto besser und einfacher läuft auch deine Beziehung. Ja. Und ich möchte dich jetzt einfach mutigen in der nächsten Lobpreiszeit, dass du in dich gehst und sagst, hey Gott, wo sind vielleicht die Dinge, die mir wehgetan haben, wo brauche ich Wiederherstellung, wo brauche ich deine Heilung? Und dass du bewusst machst, zu sagen, hey, ich gehe mal dieses Thema durch nochmal, ich gucke mal, wo sind denn Punkte, die ich noch bearbeiten muss. Und vielleicht geht dir auch irgendwas gegen den Strich, was ich heute gesagt habe, und dann ist es gut. Ja? Weil dann ermutige ich dich zu fragen, Gott, ist es denn wirklich so? Ja? Und du sagst, warum sollte ich nicht mit jedem schlafen, der mir über den Weg läuft? Frag doch einfach Gott mal. Ich bin gar nicht der Typ, der dich davon überzeugen muss, sondern der dir sagt, hey, Gott sagt es dir, ich sag's dir und du kannst es tun oder nicht. Und es hat positive oder negative Auswirkungen auf dein Leben. Ich saß heute Morgen auf dem Sofa und ich habe nochmal, bin irgendwie nochmal durch Instagram gesurft. So. Und manchmal surfst du durch Instagram ohne Sinn und Ziel, also meistens. Aber heute Morgen habe ich das gefunden und zwar von jemandem, der das in seiner Story hatte. Und das trifft genau das, was wir uns heute angeschaut haben. Er hat geschrieben, hey, wir opfern so oft Tiefe für Weite. Wir opfern unsere Qualität für Quantität. Wir opfern Begegnungen für ein Programm, das wir durchziehen. Wir opfern unser Glück für Geld. Wir opfern Beziehungen für Follower. Wir opfern Bedeutung für Erfolg. Wir opfern Intimität für Erlebnis. Wir opfern Einfluss für Bekanntheit. Wir opfern Nachhaltigkeit für Geschwindigkeit. Wir opfern Einzigartigkeit für Trends. Wir opfern Authentizität für Beliebtheit. Und wir opfern Vertrauen für Gefühle. Und ich glaube, dass das ein paar gute Beispiele sind für jeden heute Morgen. Und ich möchte dich ermutigen, dich zu fragen, ist es was mich betrifft? Habe ich vielleicht was Falsches geopfert? Ja, ist es vielleicht eine Sache, wo ich sage, hey Gott, ich habe eigentlich nur dafür gearbeitet, mehr Geld zu haben, aber eigentlich, ich werde nicht glücklich damit. Mir fehlt eigentlich mein Glück. Ich habe mein Glück geopfert, damit ich Geld habe. Ich habe meine Intimität geopfert, um ein Erlebnis zu haben. Und ich fand diesen Vergleich einfach total stark und möchte ich einfach ermutigen, da drüber zu schauen. Und ich würde gerne noch einfach dafür beten, dass Gott jetzt zu uns kommt und zu uns spricht. Auch für jeden, der diese Predigt jemals online anhören wird. Ich glaube, dass das eine Auswirkung haben wird. Und Vater Gott, ich glaube, ich danke dir, dass wir von dir geschaffen sind. Mit all unseren Facetten, mit all unseren Ausprägungen, mit unseren Sinnen, die wir haben, mit unseren Wahrnehmungen. Danke Gott, dass du Sexualität uns gegeben hast als Geschenk, an dem wir uns erfreuen können und das wir ausleben dürfen. Und Gott, ich danke dir aber auch für diesen Rahmen, wo du Dinge reingepackt hast. Danke, dass du uns sagst, was gut für uns ist und was nicht gut ist. Und Gott, ich bete, dass da, wo wir immer wieder auch vielleicht es anzweifeln, ja, dass du uns da Gewissheit gibst. Vater, ich bete um deine Wiederherstellung, da wo wir oftmals diese Grenze vielleicht überschritten haben, wo es nicht gut für uns war. Wie auch immer das aussah, Jesus. Aber ich danke dir, dass du Herzen wieder heil machst, Jesus, dass du Dinge wiederherstellst. Und Vater, ich bete, dass wir von dir erkennen, was wir geopfert haben und ob es die falschen Dinge waren. Ich bete Gott, dass wir ein Leben führen, was erfüllt ist von dir. Auch im Bereich unserer Sexualität, Gott. Ich bete, dass es ein Bereich ist, der dich ehrt und an dem wir uns erfreuen können als Menschen. Vater Gott, ich segne jeden, wenn wir mit Arbeitskollegen und Freunden unterwegs sind. Ich bete, dass wir da deine Werte mit dieser Liebe, die du vorgelebt hast, weitergeben können. Ich bete, dass wir uns frei machen von Verurteilung und dass wir Menschen lieben können. Und Gott, ich danke dir, dass wir es gemeinsam tun können. Gemeinsam mit dir, gemeinsam mit Freunden, mit Menschen, die uns begleiten, Jesus, die den Weg mit uns gehen. Und Vater, ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du uns echt zeigst, Heiliger Geist, wo Punkte sind, die du verändern willst, Jesus.